Dritter Punkt, die Jüngerschaft. Wie hat Jesus sie gelebt und gelehrt? Wenn wir das Leben vom Heiland anschauen, und das wollen wir ganz schnell durchfahren, wollen wir einfach davon lernen, wie ist er eigentlich zum Ziel gekommen? Ihr habt ja gemerkt, als es losging in seinem Dienst, war er da alleine. Als er ans Ende kam von seinem Dienst, war er da mit 12 Männern, die eine Mission hatten. Und diese Mission mit Männern, die schwach waren, kam zum Ziel, sonst wären wir heute nicht da. Die kam durch die Generationen zum Ziel. Die kam zum Ziel auf der ganzen Welt. Anfang von 3 Jahren allein, Ende der 3 Jahren mit 12, eine Mission, ein Ziel und das Evangelium in die ganze Welt. Wie geschah das? Das ist meine Frage. Denn wenn ich ans Evangelisieren denke, dann sage ich ihm, Heiland, wie hast du gemacht? Ich möchte gern so in dir hineinschauen, wie du das überlegt hast. Ich weiß ja, dass er viel, du weißt es auch, er hat viel überlegt mit dem Vater, denn er war ja oft in der Nacht auf dem Berg und betete und war mit dem Vater zusammen und ist bestimmt auch, um laut mit ihm zu überlegen. Ich war ja nicht mit ihm auf dem Berg, aber ich dachte oft, warum haben eigentlich in Gethsemane, warum haben die Jünger, waren sie wie ich wäre, also geschlafen, wenn es um die ernste Stunde ging. Und dann dachte ich, ach, es wäre es doch so schön gewesen, wenn manchmal im Evangelium geschrieben wäre, ne, dass ein Jünger zu ihm kam am Abend und sagte, aber du, wenn du diese Nacht wieder mit dem Vater sprichst, kann ich mal zuhören. Und eigentlich hatten die Jünger gar keine Übung, in der Nacht wach zu sein und zu beten. Und sie kamen ohne Übung nach Gethsemane. Und da fehlte ihnen die Übung. Und eigentlich haben wir da eine tragische Stunde und wir sehen, wie sie es dann aber nachher gelernt haben. Ein Ziel zu haben und mit dem Meister eins zu sein. Und zwar so gelernt, dass sie alle bereit waren, als Märtyrer zu sterben. Wie hat das Jesus gemacht? Zuerst sehen wir, und das seht ihr auch auf der nächsten Seite mit dem kleinen Schema, das habt ihr, gell, irgendwo. Was hat er zuerst gemacht? Er hat die Botschaft hinausgegeben, bis dass Menschen aufmerksam waren und sich zu ihm gewandt haben. Also hat er praktisch seine Botschaft, die frohe Botschaft, verkündigt und hat gewartet, bis eine Auswahl geschah im Volk von denen, die Interesse hatten, von denen, die ihm nachfolgten. Es war nur in etlichen Situationen, wo er selber Menschen gerufen hat, gell? Aber das kann er, weil er Gott ist. Ich glaube, das ist nicht unser Auftrag. Es kann ihn sein, ich will nicht einfach ausschließen, es kann ihn sein, wenn uns Gott so führt, ich denke an einen Zeugen Jehova, kommt mir gerade ein, der jetzt Älteste ist in einer Gemeinde. Der kam immer und wir haben das Wort miteinander gelesen und er war überzeugt davon, dass er im Irrtum ist und betete oft, Herr, zeig mir, wer du bist, ne? Und an einem Abend im Auto war ich überzeugt davon, um ihm zu sagen, du, jetzt musst du dich bekehren. Gerade jetzt. Und der Kerl hat jetzt Jesus angenommen. Gell? Aber habe ich nie wieder gemacht. Denn ich glaube, so wie du auch, dass wir Überzeugungen haben können, die durch das Beten und Leben mit dem Herrn kommen können, die wir einfach so haben. So wie es dir bestimmt auch vorkommt, mir auch, dass ich in eine Familie gehe und mit Freude plötzlich einem Kind die Hände auflege und bete für das Kind. einfach so. Kann dich nicht weiter überlegen drüber. Zu wissen innerlich, da muss ich beten oder da haben wir einen Auftrag. Also Jesus hat die Botschaft weitergegeben und du hast ja gemerkt, er hatte genau dieselbe Botschaft wie Johannes der Täufer. Steht der gleiche Satz, gell? Markus 3. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Das ist schön zu sehen, gell? Dass die Ende vom Alten Testament ganz genau übereinstimmt, die Botschaft mit Anfang vom neuen Allianz. Also die Brücke, prima. Und diese Botschaft tragt er dann hinein und Menschen stehen auf. Und er erklärt uns, diese Bibelstellen, wie ich sie geschrieben habe, wie in Matthäus 13, dass das unsere Arbeit ist. Wir sind Sämann und es gibt verschiedene Herzen. Die einen, das sehen wir und der Feind nimmt es weg auf dem Weg. Die andere, das sehen wir und das erste Problem, das ins Leben kommt, hauen sie es weg. Gell? Die andere, das sehen wir und sie sind vom Materialismus verfressen und es bleibt nichts. Gell? Und die anderen sehen wir und es ist guter Boden. Aber vom guten Boden gibt es 30%, was haut voll, 60% ein bisschen weniger. Habe oft gedacht, was will denn der Herr damit sagen? Gell? Und ich merkte dann im Gemeindebau, hier hast du es gemerkt, wenn du Jünger schulst, wenn du jeden schulst, andere wieder zu schulen, dann merkst du, dass es ein Prozent gibt, ein gewisses Prozent von Christen, die das wunderbar leben können, den anderen weitergeben, die anderen wieder zu Jüngerschulen. Und andere, die haben so viel mit sich selbst zu lösen, ich sage es nicht negativ, aber von ihrem Leben her, dass sie sehr viel Zeit brauchen, um ihr eigenes Leben ans Licht zu bringen und ein neues Leben zu leben. Und es gibt so verschiedene Herzen, dass du bei manchen Herzen siehst, da kommt es hundertprozentig jetzt los, gell? Und dann ist es dann schon schön, ein Jünger zu schulen, wenn es 100 losgeht. Und andere sind da, auch dass wir die Liebe lernen, die so viele Probleme mit sich bringen, die nicht wissen, wie man lebt, wie man ein Familienleben hat, die nie Liebe gekannt haben und so weiter. Und wo so viele Wunden da sind, dass du nicht einfach mit diesen Leuten ein Ziel erreichen willst, also Gemeinde bauen, sondern diese Leute mal helfen muss, dass sie zum tiefen Frieden kommen. Also so Verschiedenheiten sind da. Römer 9, Vers 10, 9 und 10, hast du auf dem Blatt auch, ja, da ist einfach geschrieben, dass wer Zeugnis gibt und glaubt, der wird gerettet. Mir hat es immer ein wenig Mühe gemacht, dass es diese Denomination unter den Christen noch nicht gibt. Es gibt die, die sagen, wer getauft wird und glaubt, wird gerettet. Das ist auch in der Bibel, ne? Es gibt die, die sagen, wer das und das, der wird, ist in der Gemeinde. Es fehlt gerade noch diese Denomination, die Römer 10, Vers 9 und 10 nimmt. Ne? Wer Zeugnis gibt und glaubt, wird gerettet. Aber ich möchte nicht diese Denomination gründen, gell? Ja, nicht. He? Ich will nur sagen, der Herr legt viel Gewicht darauf, ums Sagen von der frohen Botschaft. Wir dürfen es nicht vergessen. Damit will ich nicht sagen, dass wenn Leute nicht reden können, von der Natur her, weißt, also vom Temperament her, dass wir sie zwingen sollten. Nein, das ist keine Seelsorge, gell? Aber ich will damit sagen, dass es ein großes Gewicht hat, von Jesus zu reden. Du kennst bestimmt in den Evangelien diesen Text, wo der Heiland sagt, wer Stellung nimmt für mich auf Erde, für den nehme ich Stellung vor dem Vater im Himmel. Siehst, also deine Stellungnahme auf Erde hat einen Effekt im Himmel. Welch Effekt bis zum letzten kann ich dir nicht sagen, ne? Ich bin noch nicht da oben. Aber ganz klar sagt die Schrift, dass es einen Effekt hat oben. Und dann für uns, wenn wir ausstreuen, das Evangelium ausstreuen, bis dass es eine Auswahl gibt, dann habe ich da noch hier auf diesem Blatt den Text 2. Korinther 4, 1 bis 6 hingeschrieben. Das ist für mich mein Evangelisationsmittelfilter. Ja? Ich lese dir mal diesen Text in der Übersetzung von Hans Bruns. Ich habe die nicht sehr gern, aber diesen Text hat mir jetzt gefallen. Ne? So sagen wir mal so. Also 2. Korinther 4, die ersten Verse. Weil wir nun durch Gottes Erbarmen in solchen herrlichen Dienst stehen dürfen, sind wir nicht verzagt oder mutlos. Wir brauchen auch keine heimliche Schliche, deren wir uns ja nur schämen müssten. Wir haben auch keine Hintergedanken oder wir haben bei unserer Arbeit keine unlautere Absichten. Wir verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern wir verkündigen frei und offen die Wahrheit und erleben, wie die Menschen in ihrem Gewissen vor Gott uns doch zustimmen. Ich nenne diesen Text meine drei Filter für die Evangelisationsmittel. Da mache ich alle rein, die Ideen zur Evangelisation. Keine heimliche Schliche, also nicht zur Evangelisation, mit Fragenbogen, was für eine Schuhmarke haben Sie, ne? Und dann so langsam kommt man am Ende doch noch auf Religion und nach der Religion auf der zweiten Seite kann man doch noch was sagen, ne? Also wir brauchen nicht Umwege, wir haben auch keine Hintergedanken. Ich meine, das ist ja klar für uns, aber es ist doch gut, dass wir es bedenken, dass unser Hintergedanke nicht ist, der Saal zu füllen. Oder es wäre gut, dass ich einen Namen habe, gell, wenn ich dann, wenn diese Gemeinde wächst und ich da der Patron bin, gell. Das ist doch gut für den Daniel, ne? Da kommt er noch am Ende noch gut durch, ne? Der Kerl. Und wir verfälschen auch nicht Gottes Wort. Das sind meine drei Filter. Ja? Und dann, wie evangelisieren wir? Wir empfehlen, wo steht das? Empfehlen uns selbst vor Gott am Gewissen aller Menschen. Ich habe verschiedene Evangelisten geschult, also solche, die im Beruf sind und die wirklich Gaben haben. Ich habe solche, die Gabe haben, evangelisieren auf der Straße, andere in Zelle, andere sind so Chansonnier, französische, weißt du, mit der Gitarre, so richtige Sänger von Frankreich hat, so die einzelnen, ne? Chansonnier. Und die, das ist wunderbar, wie das. Und denen musste ich lernen, mit ihnen Botschaften machen zum Evangelisieren. Ob du jetzt anfängst am Anfang mit dem Verstand, mit Argumente oder mit Philosophie, egal was, die Botschaft muss irgendwo dann aufs Gewissen kommen. Ne? Empfehlen uns selbst vor Gott am Gewissen aller Menschen. Und das ist die schwere Kurve, gell? Hast du schon gemerkt? Die Argumente, das geht. Und dann kommt plötzlich die Kurve, wo du einverstanden sein musst beim Evangelisieren. Jetzt geht es ans Gewissen. He? Und jetzt weiß ich genau, jetzt geht der Kampf los. He? Und das müssen die lernen. Und da müssen die Evangelisten lernen, ich muss total bereit sein, dass nach dieser Stunde der Evangelisation ich neue Feinde habe. Und wenn sie zudem ein Ja haben, und ich weiß, wie manchmal ich noch mit den Evangelisten vorher beten müsste, mit ihren Frauen zusammen, und ihnen noch gesagt habe, den Frauen, sind wir einverstanden. Nach dieser Stunde haben wir vielleicht im Dorf oder im Ort etliche Feinde mehr. Sind wir einverstanden, das zu leben mit dem Heiland? Weil es ans Gewissen geht. Und wenn es ans Gewissen geht, dann lesen wir weiter. Wenn aber unser Evangelium trotz den vielen dunkel und verhüllt bleibt, so ist das doch nur bei denen der Fall, die verloren gehen. Bei ihnen hat der Gott dieser Welt, der Teufel, das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt, so dass ihnen das helle Licht der frohen Botschaft von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Also wenn du evangelisiert hast und die Menschen sind verdunkelt, dann weißt du, dass du am Ausgang nicht deine intellektuellen Argumente brauchst, wenn man sagen kann, um das zu ändern. Du hast zu tun mit einem Verdunkeltsein, das vom Teufel kommt. Er will nicht, dass Menschen gerettet werden. Darum bin ich so froh, dass ich verschiedenen Gemeinden gelernt habe, wenn ein Teil evangelisiert, der andere Teil der Gemeinde ist im Saal und betet die ganze Zeit. Ne? Denn wir wissen, Evangelisation, Singen und Botschaft gegen ist eine Sache, aber der geistige Kampf ist der andere. Und diese Botschaft kann nur bis ans Gewissen kommen, wenn wir Sieg haben über diese Macht vom Feind, der alles verdunkelt. Okay, das ist der erste Punkt. Säen bis Auswahl. Zweiter Punkt, der wir bei Jesus sehen, er war mit den Jüngern, er lebte mit ihnen zusammen. Mit ihnen sein, Markus 3, Vers 14 steht etwa, er rief sie, um mit ihnen zu sein. Ich finde das so ein, menschlich gesehen, gell? Ich finde das so ein schwaches Ziel. Ja? Ich hätte da jetzt selber hingeschrieben, gell? Hätte ich, er rief 12, dass sie dann die Mission in die ganze Welt weiterführen. Aber er hat 12 gerufen, um sie zuerst mit ihm zu haben. Mit ihm zu haben. Und das wird dasselbe sein für uns, wenn wir Jünger schulen wollen, wenn jemand aufsteht, Jesus nachfolgen will, also aufsteht, ich sage, versteht uns, also nicht aufruft oder so Sachen, wenn er mit Jesus gehen will, dann braucht er zuerst Zeit mit dir. Ich habe große Freude, ich habe immer solche Studenten, die nur am Wochenende nach Hause kommen, weil die Universität etwa über 100 Kilometer weg ist, gell? Aber ich habe meinen Stundenplan am Sonntag, ist jede Stunde ein anderer dran nachmittags, ne? Und das ist mir viel wichtiger als alle Stunden. Siehst, da kommt einer und sagt, wie hast du deine Woche gelebt? Wie ging es mit dem Bibellesen? Dann sagt er mir, und ich, wie ging es dir? Ja, ich hatte da und da, da hatte ich Not. Da hatte ich das am Programm, aber kam anderes dazu. Kam ich nicht durch, gell? Und dann beten wir miteinander. Und da haben sie Fragen. Ich habe das erlebt mit einem Kollegen in der Uni. Wie kann ich da antworten? Sag ich, okay, warte mal, da habe ich ein Buch, das könnte helfen. Nimm mal das mit, schau diesen Kapitel. Okay, gut. Ne? Das ist Schulung für mich. Ne? Und dann miteinander beten, Mut machen. Dann sage ich ihnen, wenn du in der Woche irgendwie eine schwere Stunde hast, telefonier mir, gell? Können beten am Telefon. Okay, gut. Ne? Die Menschen brauchen zuerst, wenn sie sich bekehren, Gemeinschaft mit einem Meister. Ich nenne mich nicht Meister, gell? Aber ich verstehe mich. Mit einem, der ein Ziel hat, dass dieses Leben wachsen kann. Und das hatten die Jünger. Und wir müssen doch sagen, es war nicht leicht für Jesus, gell? Ich glaube, mit dieser Bande hätten wir auch Mühe gehabt. Irgendwie. Das war nicht immer lustig, wenn du immer Geld und der Judas, der meist nie fragst ihn, wie viel haben wir noch? Ja, Löcher haben wir, gell? Gell? Und dann macht sich der Petrus Sorgen, ja, und die Steuern, wie werden wir das bezahlen? Jetzt holst du den Fisch dort und da ist Münz drin, gell? Okay. Ne? Immer so viele Sachen, wo er wieder der Meister eingreifen müsste, weil sie noch nicht verstanden haben. Und ich sehe mich ganz gut in dieser Bande, ich hätte auch noch weniger verstanden, gell? Und wie manchmal er sie wieder auf der Seite nehmen muss und sagt, ja, habt ihr jetzt noch nicht verstanden? So im Stil Männer, es ist los, ja. Und er hat ihnen es nochmal gezeigt und nochmal erklärt. Also mit den Jüngern leben. Und dann der dritte Punkt ist, er hat sein Leben für sie gelebt. Für sie leben. Das ist noch mehr als einfach zusammenhalten und mit ihnen leben, gell? Das ist für sie leben. Für sie leben ist auch, wenn der andere nichts mehr versteht oder wenn der andere in die Not hineinkommt. Und das braucht uns, wenn wir Jünger schulen, dass wir nicht mit Zeit rechnen, aber mit Liebe rechnen. Ich hatte die Freude, zwei Jünger so zu schulen, die Lastwagenchauffeure sind in Europa. Gell? Ja, wie machst du die Schulung? Ne? Die kommen am Samstag nach Hause um 8 Uhr oder 10 Uhr abends. Dann haben sie Ölwechsel, Lastwagenkontrolle und so weiter, alles fertig. Ne? Und dann fahren sie wieder am Sonntagabend 10 Uhr, boom, 38 Tonnen und wieder weg, ganze Woche. Familienleben, Gemeindeleben, alles auf etwa 20 Stunden, muss alles rein. Ne? Familie, Gemeinde, alles in der Woche. Ne? Und wie kannst du diese schulen? Klar, es blieb mir nichts anderes als erstens mit jedem eine oder zwei Wochen reisen gehen und im Lastwagen schulen, gell? Da habe ich mit ihnen laut die Bibel gelesen, indem dass sie fuhren, ne? Und gebetet miteinander. Und dann bei den Pausen wieder Zeit gehabt und natürlich Humor und Witze und alles, was du willst, ne? Aber sauber und so. Ne? Und dann, als sie mit den anderen Kollegen, Lastwagenchauffeure, die sie kannten, gegessen haben, da habe ich mich vorgestellt. Sie kannten mich ja nicht. Ne? Und wenn ich mich vorgestellte, da habe ich dem Bruder gesagt, ne, dem Lastwagenchauffeur, du, aber du hast ihnen was zu erzählen, gell? Oder? Und die Buben haben das gelernt, ne? Und die waren zuerst auf die Seite gestellt und waren so dankbar. Sie haben mir nachher gesagt, du Dani, jetzt ist die ganze Seite wegen der Unmoral sind wir total abgeschrieben. Die anderen bewahren uns. Die anderen sagen uns, ja, du, mit dir kann man nicht über das reden, gell? Du ja sowieso nicht, ne? Und jetzt wissen die anderen, um was es geht. Und sie konnten dann weiterleben. Mit einem habe ich dann eine Reise gemacht, noch eine ganze Woche, vielleicht sechs oder acht Monate später. Denn er wollte weiter noch gehen in seinem Zeugnis. Er hat mir aber gesagt, du Dani, allein habe ich einfach Mühe. Kannst du nicht nochmal mit mir fahren? Ja? Jüngerschulung, das gibt halt ein Programm, das du nicht immer rechnen kannst. Und die brauchen das. Und nachher, klar, musst du weitersehen, was bringst du für ein Programm hoch, um diese Chauffeure zu schulen. Da hatte ich ganze Kassetten aufgenommen, wo Musik ist, Lied und jede vielleicht 10 Minuten ein Gebetsanliegen für die Welt. Und dann eine Pause, die Pause zum Beten. Gell? Und dann wieder Musik. Ja? Also konnten sie weiter Gebetsanliegen haben für die ganze Welt. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass jede Lokalgemeinde die Sicht hat von der Welt. Nicht einfach von der Ortschaft. Ich habe die Freude zu sehen, wie diese Gemeinden, die gegründet worden sind, wie diese Gemeinden schon 4 Missionare ausgesandt haben in die Welt. Aber es fing an auch, dass wenn sie sich bekehren, die Leute, da gehe ich mit meiner Weltkarte zu ihnen, gell, und sage das. Da hat es 120.000, da hat es 3 Millionen. Du weißt ja, dass jeden Tag 2.000 neue Gemeinden gegründet werden und 100.000 Menschen zum Glauben kommen. Jeden Tag. 2.000 Gemeinden im Tag werden gegründet. Weißt du, wie das tönt für einen, der allein in seinem Ort gläubig wird? Der hat zuerst das Gefühl, ich bin jetzt zu dieser Sekte, verstehst du? Ich bin nicht der Einzige von dieser Sekte. Da plötzlich sieht er die Welt, he? Und dann merkt er, das ist eine große Familie, wo ich drin bin. Also für sie leben, gibt dir dann auch Ideen, gell? Jetzt ist das organisiert, dass für die Lastwagenchauffeure Kassetten da sind mit Botschaften, mit Gebetsanliegen, mit Schulungen und so, dass sie das in der Woche mitnehmen können und dass sie weiterkommen. Auch die Kassetten natürlich einfach mit dem Bibeltext und immer wieder Pausen, wo Musik ist, dass sie den Bibeltext überlegen können. Sie haben ja wenig Zeit zum Lesen. Wenn sie anhalten, ich habe es gesehen mit ihnen eine Woche so, wenn sie anhalten, sind sie so müde mit den Augen, dass sie nicht anhalten zum Lesen. Sie brauchen Ruhe, sie müssen die Augen schließen können nach diesem Stress. Also müssen wir eine ganz andere Schulung für sie haben, die wir sonst nicht brauchen. Für sie leben, da gibt dir der Herr viele Ideen. Ne? Wenn du für einen Jünger lebst, dann merkst du plötzlich, bist du am Überlegen, was ist das möglich, wie kann ich das machen, wie kann er es leben, kann er das so leben oder nicht? Ne? Und dann kommt die Stufe, viertens in diesem Schema von wie Jesus gelebt hat. Viertens, sich opfern für sie. Das können wir natürlich nie, wie Jesus getan hat. So weit werden wir nie gehen, weil wir ja nicht Heiland sind, gell? Wir retten nicht andere. Aber wir müssen doch überlegen, sind wir bereit, ein Opfer zu bringen, dass ein anderer Mensch vorwärts gehen kann in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und du weißt, dass es diese Opfer braucht. Es gibt Nächte, wo du aufbleiben wirst, weil eine Ehe Krach hat und da, wo du dabei bleiben musst. Es gibt Nächte, wo du da sein musst, weil einer in eine tiefe Depression kommt. Es gibt Nächte, wo du wegfahren musst, weil einer sich das Leben nehmen will. das gehört dazu. Und du kannst das nicht auf die Seite schieben. Fünftens, wo steht Demonstration? Er war das Vorbild für sie. Er zeigte selber durch sein Leben, Johannes 13, du kennst ja die Fußwaschung, ne? Er zeigte durch sein Vorbild, um was es geht. Diener sein, treu in den kleinen Dingen. Es ist doch merkwürdig, wie, oder es ist wunderbar, besser gesagt, wie diese kleinen Sachen, die du machst im Stillen, wo du das Gefühl hast, niemand hat es gesehen, das gibt dir auf der Länge Autorität in einer Gegend. Auch wenn es nicht erklärbar ist, gell? Von der Sicht her. Aber ich glaube, es ist nur erklärbar von der unsichtbaren Welt her. Ich habe so vieles gesehen, weißt, wo man nicht erklären kann. Aber das hast du ja auch erlebt, gell? Ich bin jetzt in einer Gegend schon über 20 Jahren. Ich ging zu allen Bürgermeistern von 70 Ortschaften, um mit ihnen von Jesus zu reden. Nach einem Rendezvous telefonisch und so, ne? Vorgestellt. Und ich war überwältigt zu hören, wie viele mich kannten. Nach 20 Jahren. Und etliche haben, als ich Rendezvous nahm und bei ihnen war, haben die gesagt, einer hat gesagt, ich bin so froh, dass Sie kommen. Ich bin Katholik. Aber ich habe Probleme in meiner Ehe. Und mit dem Priester kann ich ja da nicht drüber reden. Er kann das nicht verstehen. Ne? Da war ich 2 Stunden im Büro vom Bürgermeister, gell, an einem Morgen. Und er hat mir sein Herz geöffnet. Und ich konnte ihm zeigen, was Vergebung ist, wie man leben kann damit. Und er wollte unbedingt das Neue Testament. Diese Tage haben wir eine Evangelisation dort in den Vogesen. Ich bin gerade am Schreiben an die über 70 Bürgermeister einen persönlichen Brief. Gell? Weil das Freunde geworden sind durch die Jahre. Aber wie das ging, ich bin nicht zu ihnen gegangen, um die Haustür einzuschlagen. Aber es wurden in der Gegend vielen armen und schwachen Menschen, psychiatrisch kranken Menschen geholfen. Der Oberarzt von der psychiatrischen Klinik, der telefoniert mir hin und wieder und sagt, Herr Herrmann, ich habe da einen Fall, da können wir nichts mehr machen. Also dieser Mensch, der schreit, der macht, der tobt, wir können absolut nichts mehr machen. Können Sie nicht kommen? Okay. Und dann kannst du nur sagen, ja, wer bin ich, verstehst? Ja, was mache ich denn da? Gut, es hat einzelne Fälle gegeben, wo es wirklich Menschen waren mit Dämonen besessen, die da gepflegt worden sind, wie man sie pflegen kann mit der Chemie, aber wo eigentlich der Feind gelacht hat dahinter, gell? Und die Gott sei Dank befreit worden sind. Und andere, die krank sind, gell? Wirklich. Aber einfach treu sein, in den Kleinen sein, ein Vorbild sein für deine Jünger und wahr sein, gell? Es ist so wichtig. Ich weiß von einer Botschaft, wo ich einer Gemeinde gesagt habe, wie Bibel lesen. Und als ich nach Hause kam, sagt mir meine Frau, du hast uns vergessen. Du hast uns Frauen vergessen mit kleinen Kindern. Denn dein Programm passt gar nicht. Deine Predigt ist null. So hat man die Frauen gern, gell? Der Sonntag drauf habe ich das gesagt, ne? Nicht, dass meine Frau gesagt hat, dass ich null bin, ne? Das ist nicht, oder die Predigt. Aber ich habe um Vergebung gebeten, es ist wahr, was ich gesagt habe, wie Bibel lesen, klappt nicht, wenn Kinder klein sind. Und wenn man 5-mal in der Nacht aufstehen muss. Und wenn man nur mit den Windeln zu tun hat. Und da musste ich neu überlegen eine Woche, was machst du jetzt mit denen? Und mit meiner Frau darüber reden. Sagen, okay, wie geht das? Kannst du das? Kannst du das nicht? Wann geht das? Wann nicht? Ne? Da musste ich das alles überdenken. Und ich finde es so wichtig, dass wir wissen, was geschieht im normalen Alltag, was kann man in die Praxis umstellen. Sechster Punkt, Delegation, also delegieren, Verantwortungen geben. Das hat Jesus gemacht, und zwar natürlich, wie er es kann, gell, wie ein Meister. Wo er einfach Vertrauen hatte in seine Jünger, wo er sich gesendet hat. Heilen und Dämonen auszutreiben und die 70 sind weggegangen, gell? Und dann hat es da gefeuert und gemacht, natürlich, gell? Und dann kamen sie zurück mit vollem Enthusiasmus, gell? Da haben sie ja, was erlebt wenigstens, ne? Haben gesagt, ja, Herr, du hättest mitkommen sollen, das hat gefunkt da. Das war also super. Also, ja, hab schon gesehen, wie der Teufel runtergefallen ist. Aber Buben, freut euch nicht an diesen Experimenten. Freut euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Siehst du, Verantwortung und Kontrolle. Verantwortung und Kontrolle. Er war wirklich der Meister, der uns zeigt, wie man anderen Verantwortungen gibt, bevor man sie allein lässt. Er hat ihnen vertraut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Vertrauen in Neubekehrten, dass du ihnen Verantwortung geben kannst? Manchmal macht es hier ein wenig Knack, gell, wenn du, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es hat sich einer bekehrt, der im Gefängnis war wegen dem Autostehlen. Und dann musste ich bei einem Drucker etwa 50 Kilometer weiter die Traktate holen. Und habe ihm gesagt, du, ich habe gerade keine Zeit, nimm mein Auto und hol die Traktate. Da habe ich gedacht, Mensch. Ja, weil ich komme da zurück. Es war kurz nachdem, dass er aus dem Gefängnis kam, gell? Und er hat dieses Vertrauen ganz fest gespürt. Und ist ein Jünger Jesu geworden. Und hat gemerkt, man kann, jemand vertraut ihm. Und dann hat er sein Herz geöffnet und wollte weiterziehen, gell? Auch dasselbe mit dem Gemeindeführung, mit den Predigten. Warte nicht, bis du meinst, die Menschen sind reif. Man ist nie so nahe vom Faulsein, als wenn man reif ist, gell? Bei den Früchten. Von grün bis reif geht es ziemlich länger, aber von reif bis faul geht es sehr schnell. Also hau an, wenn es grün ist. Wenn du noch das Gefühl hast, der scheint noch jetzt zu schwach zu sein, gib ihm Verantwortung. Er wird dir ernst nehmen und du wirst ihm gehen können, wenn du wie Jesus delegierst und dann in Liebe die Kontrolle hast von dem, was geht. Es ging Jesu nicht darum, ihnen zu sagen, das ganze Dings, was ich getan habe, ist sowieso, kommt nur von mir, dass ich Kranken geheilt habe und das, ne? Hätte ich sagen können, ja, natürlich, das weiß ich, es kommt ja von mir, diese Kraft habt ihr von mir. Also bin ich ganz gut auf dem Laufenden, ne? Kein Problem, ja? Nicht so. Er wollte nur, dass sie dann später, wenn er nicht mehr da ist, nicht kleben bleiben an dem Wunderbaren, das sie leben werden auf dem Wege. Sondern dass ihre tiefe Freude kleben bleibt, ein Namen, der eingeschrieben ist im Himmel. Dass ihre Sicht im Himmel ist und nicht auf dem Experiment. Kontrolle, gell, und nachher Reproduktion, Fortpflanzung. Dann kam diese Stunde, wo er ihnen so viel Vertrauen schenkte, dass er ihnen gesagt hat, Matthäus 28, du kennst den Text, ne? Jetzt geht ihn in alle Welt und macht zu Jünger. Und lehrt gehorsam den anderen. Also es geht nicht darum, um zu lehren, ich weiß nicht, wie das im Deutschen steht, um zu lehren, dass sie wissen, aber um zu lehren, dass sie praktizieren. Lehret sie halten. Wir sind gewöhnt zu lehren, zum Wissen. Und es ist interessant, weißt du, wenn du in den Gemeinden zum Beispiel, wir machen jetzt das in verschiedenen Gemeinden, dass jeder, der eine Botschaft gibt am Sonntag, Gottesdienst, muss 3-4 Fragen vorbereiten. Die werden allen verteilt am Ausgang und diese Fragen werden durchgearbeitet in dem kleinen Hauskreis dann in der Woche. Dann ist natürlich jeder gespannt in der Botschaft und will zuhören, viele schreiben natürlich. Und sie bekommen Fragen. Und diese Fragen müssen immer praktisch sein. Ganz praktisch. Wie kann man das im Leben umsetzen? Ne? Und da merkst du schon, dass die Botschaft anders gehört wird am Sonntag. Und dass die vorbereiten müssen, auch überlegen, halt mal, wie kommt man jetzt dann vor 3000 Meter auf den Boden, ne? Kreisen, ne? Uff, ja? Jetzt kann man es in Praxis umsetzen. Und das ist eine ganz gute Übung. Er wollte, dass sie lehren und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Schon erhört, ne? Was hat der Herr befohlen? Ich habe es geschrieben im Blatt 3 da, ne? Habt ihr es drauf, was er befohlen hat? Die Befehle vom Heiland, 4. Punkt. Buße tun, glauben, lieben, taufen, Jünger machen, beten, das Mahl feiern, dienen, geben. Das sind eigentlich die Befehle, die aus dem Munde Jesu kommen. Die Texte sind dabei. Und jetzt lehren wir den Leuten, wie das halten, wie das in die Praxis umsetzen. Und das Schöne bei der Fortpflanzung ist diese Haltung vom Heiland im Vertrauen. Schau mal Vers 17, also Matthäus 28, 17. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Jetzt schau mal die Bande an, ne? Ich zähle mich zu den Zweifelnden. Ich hätte da gesagt nachher, gut, ich muss euch einen Befehl geben, eine Mission, die halten muss für die ganze Welt. Die Zweifel haben, kommt auf die Seite. Ich mache eine Spezialstunde für euch im Saal Nummer 3, dass mal diese Zweifel definitiv weg sind. Wir wollen mal da die Verheißungen anschauen miteinander, die der Vater gegeben hat. Und das muss weg, sonst könnt ihr nicht in die Mission ziehen, wenn ihr noch Zweifel habt. Nichts von dem. Gar nichts. Etliche zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Darum geht hin. Und ich glaube, das steht so, weil er wusste genau, der Heiland, sobald sie gehorsam werden, gehen die Zweifel weg. Es gibt viele Christen, die Zweifel haben und die versuchen, die wegzubringen. Wenn sie in ein Gehorsam hineinsteigen, als Jünger Jesu, mit dem, was sie erleben durch den Gehorsam, gehen die Zweifel weg. Und wenn wir die Zweifel weghaben wollen, ohne zu gehorchen, dann kommen sie immer wieder von einer anderen Seite. Hast du es vielleicht auch schon gemerkt in deinem eigenen Leben? Sobald du in Gehorsam hineinsteigst, kommt eine andere Dimension ins Leben. Weil du lebst von dem, was er gesagt hat, und dann bist du wieder in einem tiefen Frieden. Und die Zweifel sind weg. Das ist schön, finde ich, dass diese Fortpflanzung, also was Jesus den Jüngern gegeben hat, dass sie weitergehen und auch wieder Jünger machen, dass er das nicht aufhalten lässt wegen ihren Zweifel. Sondern sagt ihnen einfach, okay, wir gehen weiter. Jetzt geht ihr und macht's. Soweit. Was habe ich dann auf dem Blätter? Okay, das sind einfach die verschiedenen Bibelstellen. Dazu, da wäre es alles. Vielleicht habt ihr gerade direkt Fragen dazu. Wir haben noch, wie viel Zeit hast du noch auf deiner Kassette?
Etwa 20 Minuten.
Etwa 20 Minuten, das ist toll. Da mache ich nicht weiter mit Vortrag, sondern, aber nicht nur Fragen. Vielleicht habt ihr Sachen zu sagen, die viel wichtiger sind und die dazu. Ja?
Wie macht ihr das, wenn jemand sich bekehrt hat und damit nicht in die Gemeinde kommt?
Mhm. Ich habe nie am Anfang von der nach der Bekehrung, wenn wir das, habe ich nie viel Gewicht gelegt auf Gemeinde. Das heißt, in meinen Gedanken, in meiner Struktur und in meinen Gedanken ist Lukas 14 da, verstehst du? Turmbau, Kriegszeit, die Sache ist überlegt. Aber ich habe zum Beispiel, es waren in einem sehr katholischen Ort, sind zwei Familien zum Glauben gekommen und beide Familien waren diese Leute engagiert in der katholischen Kirche als Kateketen, also um die Kinder zu schulen und so, also ganz gute Katholiken. Und dann habe ich ihnen Mut gemacht, nach der Bekehrung die Bibel zu lesen, gell? Also was man sonst Mut macht, mit dem Heiland zu leben. Und die sind weitere in der katholische Kirche gegangen. Da haben sie mir gesagt, ja du, aber mit dem Katechismus, was sollen wir jetzt da machen? Da habe ich gesagt, ja jetzt lehret einfach nur das, was in der Bibel steht. Gell? Einfach, was in der Bibel steht. Und da kamen sie natürlich zu Fegfeuer und so, gell? Und da hat mir die Frau mal telefoniert, ja du Dani, was kann ich da sagen? Was steht denn in der Bibel? Ich kenne die Bibel noch zu schlecht. Da habe ich gesagt, da steht nichts drin. Aha. Ja, dann sag's halt nichts. Ne? Aha, gut. Diese zwei Familien wurden in diesem Ort dann nachher von der katholischen Kirche ausgeschlossen. Der Priester hat ihnen verlangt, rauszugehen. Denn es war dann so, er ging an die Messe jeden Sonntag und als er die Homilie hörte, nicht, also die Predigt vom, da hat er mich gesagt am Telefon, ja du, das stimmt doch nicht, oder? Wie ist das mit der Bibel? Er hat gesagt, lese weiter und wenn etwas nicht stimmt, dann sag's dem Priester, nicht mir. Hat er weitergelesen und fast an jedem Sonntag, gell, am Ausgang der Priester. Und der Priester, der hatte da, gell, mit der Zeit, also mit der kurzen Zeit sogar. Und er hat diese Familien dann gebeten, dass sie dort nicht mehr kommen. Ich wusste nicht, wie das wichtig war, weißt? Und ich habe es nicht jedes Mal so gemacht. Das ist kein System, ja? Aber in diesem Fall war es wirklich Führung, denn die ganze Ortschaft kannte diese zwei Familien als gut katholisch und wusste dann, sie sind nicht weggegangen für etwas anderes. Sondern sie wollten in der Bibel treu sein. Und der Priester hat gesagt, kommt nicht mehr. Und wenn sie dann später, als sie dann die Jahre nachher von Haus zu Haus gingen mit der Bibel, haben die Leute, die meisten, die Türen geöffnet. Denn sie wollten wissen. Sie sind ja nicht einfach weggegangen. Und sie wollten nochmal hören, ja wie ging denn das, ja wieso denn, und wir stehen nicht und ne? Und da könnten sie einfach sagen, nein, wir wollen einfach nicht, wir haben nichts gegen den Priester, wir wollen einfach das, was da steht, in Praxis umsetzen. Ja? Und da in diesem Ort wurde dann eine Gemeinde, aber sie waren praktisch der Schlüssel für diese Gemeindegründung. Und in anderen Fällen sind engagierte Katholiken sofort rausgegangen, weil sie sofort merkten, bei der Bekehrung, das ist nicht mein Platz, gell? Und okay. Also ich habe kein, es ist nicht systematisch, aber ich glaube, wir müssen offen bleiben, dass die in einem Milieu leben, dass wir sie ernähren, dass sie biblisch fundiert sind, dass wir nicht gegen das schießen. Ich komme in viele Ortschaften, wo ich von Haus zu Haus gehe mit der Bibel, ich bin am wohlsten mit der Bibel direkt von Haus zu Haus. Ne? Also, und dass die Leute sagen, ja, aber unser Priester, sage ich immer, oh, Moment, wenn Sie etwas haben mit dem Priester, er hat eine Telefonnummer, Sie können ihn mal anrufen. Ich will nichts hören über den Priester. Ich habe nichts gegen ihn. Die Leute müssen wissen, wir treten nicht ins Spiel hinein von den Sekten. Wir sind nicht gegen, wir sind für Jesus. Und unsere Kraft liegt in dem, dass wir für Jesus sind. So genau mit anderen Verbänden, weißt zum Beispiel, die besten Fußballer von den Vergessenen haben sich bekehrt. Ja, da waren sie natürlich am Sonntag auf dem Fußballplatz. Das macht dann komisch, weißt du, wenn eine Gemeinde am Sonntagmorgen betet, Herr, hilf dem Lukas, dass er gut spielt heute Morgen und mit Liebe am Fußballplatz ist. Ne? Da hätten manche Gemeinden Schocks, glaube ich, gell? Das zu hören. Da kommt die Welt hinein, ja. Und effektiv, der Lukas ist der beste Spieler, aber sehr hart. Und da klopft er manchmal, ja, meine Zeit. Und da habe ich ihm gesagt, du, jetzt bist du Christ. Wenn du einen anderen weh machst, da kannst du was sagen. Wenn du es nicht extra machst, da kannst du ihm sagen, vergib mir oder tut mir leid. Wenn du es extra machst, ist es Sünde. Ja? Klar. Okay. Da hat der Luke so angefangen zu spielen. Und ich ging oft dann an Matsch, am Sonntagmorgen, gell, wenn das in Gottesdienst, weil ich wusste, er braucht, dass der Dani in der Tribüne hockt, ne, und zuschaut. Und da hat er beim Spielen, manchmal habe ich ihn gesehen, auf eine Schulter geklopft von einem Gegner, gell, und weil ich an ihn kam und im Rennen die Sache klar gemacht hat. Nach 2 Monaten, wenn Lukas einen Fehler machte auf dem Terrain, rief das Publikum, raus mit Jesus. Das Volk wusste, um was es ging. Raus mit Jesus. Und dann kam die Zeit, wo ich in der Gemeinschaft mit dem Lukas ihm gesagt habe, hör, ich glaube, jetzt haben alle deine Kollegen gehört vom Heiland. Er hat Zeugnis gegeben. Jetzt kommt die Zeit, wo wir überlegen können, um aussteigen. Ich wollte nicht, dass er ausstieg, bevor die anderen wissen, warum. Nicht einfach sagen, jetzt komme ich nicht zum Fußball. Ne? Sondern sie mussten hören von Jesus. Und als er ausstieg, hat sich der Trainer bekehrt und kam mit ihm in die Gemeinde. Jetzt sind beide Älteste in einer Gemeinde. Es gibt einen Text im Alten Testament auf der rechten Seite in der französischen Bibel, gell, wenn du suchst, wo der Text etwas so sagt, dass dass man das Zeugnis nicht sofort rausholen soll. Ich muss ihn diese Nacht suchen, diesen Text auf meinem Computer werde ich finden. Ich gebe dir das morgen. Es ist ein Text, der interessant ist, wo uns einfach in diese Richtung Hinweis gibt, auf das, also in diesem Milieu, wo Menschen leben, sollen sie Zeugen sein, bis dass das Milieu sie hinausstoßt. Und das scheint mir oft sehr wichtig. Nur kostet es uns, dass wir ganz nahe sind von diesen Brüdern. Verstehst du? Sonst werden sie verschlungen. Und von dem haben wir Angst, dann wollen wir sie rausnehmen. Das ist unser menschlicher Reflex. Aber eigentlich brauchen sie dann unsere Nähe. Sie müssen wissen, dass wir da sind. Ich weiß nicht, ob ich beantwortet habe, aber... Ja.
Ich hätte jetzt auch noch eine Frage, und zwar, du hast vorher gesagt, dass es gut ist, praktisch Junggläubige, solange sie noch grün sind, praktisch Verantwortung zu geben. Ich meine, jetzt könnte sich auch mancher Verantwortliche denken, na, das haben wir noch nie so gemacht, also die müssen erst mal reif werden und dann Verantwortung. Also das ist ja doch eine sehr provokante These. Kannst du das noch ein bisschen praktisch noch ein bisschen erläutern, wie du das so siehst, wie man das so machen könnte?
Also ich glaube, die Verantwortung muss auch wachsen, ne? Im Sinn, dass du mit relativ kleinen Sachen beginnst und dass du einfach damit beschäftigt bist als Verantwortlicher, dass du in jeder Gemeindearbeit zu viel wirst. Ich muss jetzt von einer Gemeinde weggehen und gehe gerne davon weg. Nächstes Jahr ziehen wir in eine ganz andere Gegend. Wir waren jetzt 20 Jahre in diesen Vogesen für diese verschiedenen Gemeinden. Aber ich darf nicht da bleiben, denn wenn ich da bleibe, dann gehen die Gemeinden nicht richtig vorwärts. Ich bin eine Bremse jetzt. Es gibt verschiedene Gottesdienste, wenn Entscheidungen genommen werden, wo ich in den Wald spazieren gehe. Denn ich weiß, dass wenn Entscheidungen schwierig sind, dann schauen die Ältesten auf mich. Das dürfen sie nicht. Sie müssen jetzt die Entscheidungen treffen. Ich bin jetzt noch Mitglied von dieser Gemeinde, wie jedes Glied, bin nicht mehr im Ältestenrat, einfach so. Aber die Verantwortungen, die gibst du. Du bleibst in dieser Haltung vom Heiland, wo du die Kontrolle bewahrst, mit Liebe zu zeigen, okay, das hast du sehr gut gemacht, okay, da musst du aufpassen, da ist Glatteisgefahr, gell? Und da hilfst ihnen mit und du gibst ihnen auch alle Instrumente, die brauchbar und gut sind für ihren Dienst. Und weißt du, da klemmt es manchmal im alten Adam, gell, im alten Daniel auch. Zwar, als ich 15 Mann geschult habe zum Predigen in den Gemeinden, habe ich ihnen Exegese, Homiletikkurs gegeben und so, und da haben sie Predigen gemacht, ich habe sie korrigiert und so, während, ja, okay, gut. Und nachher habe ich mal gedacht, du, also es fehlt ihnen noch mit Bildern so, es ist ja so alles trocken ein bisschen, ne? So theologisch so, okay. Da habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich einfach von meinem Computer alle meine Bilder raus und gebe sie ihnen. Und da kam der Gedanke, ja du, aber was macht dann auch der Unterschied zwischen Ihnen und Daniel Herrmann? Da bin ich ja nicht mehr der Boss, wenn ich alles gebe. Sie ist so blöd. Einfach, ne? Und da musste ich wieder um Vergebung bitten, sagen, nein Herr, vergib mir. Sie sind jünger, Sie müssen weitergehen. Wenn ich Ihnen alles geben kann und wenn Sie es geistlich leben, gehen Sie viel weiter. Sie müssen mich überholen. Aber nur zum Sagen, wie im alten Adam der Reflex auf verschiedenen Gebieten immer wieder da ist, ich muss noch etwas behalten, was macht, dass ich das bin, was ich bin, oder diese Rolle spiele, die ich spiele. Und wenn das an uns klebt, dann werden wir immer Angst haben, wichtige Verantwortungen weiterzugeben. Ich glaube, was wir am meisten, was ich sehe, was oft ein Leiden ist in den Gemeinden, ist, dass man Angst hat vor dem Hochmut, in dem Sinn, dass man den anderen nicht sagt, was sie gut machen. Und ich muss sagen, Gott kümmert sich um seine Kinder, um wenn wir in Hochmut kommen, dass er uns wieder runterdreht. Das kann ich sehr gut. Brauchen wir nicht zu üben. Aber ich sehe, wie viele Möglichkeiten in den Gemeinden sind, wenn du Verantwortung gibst, ihnen zeigst, wie sie es gut machen, dann sind sie natürlich auch ganz offen, wenn du einmal zu sagen hast, aber das geht nicht, siehst du, das geht neben Ziel durch, da muss ich nicht korrigieren, anders denken. Und da machen die Leute mit. Ich habe so ein Organigramm, wie ist das auf Deutsch, geht das auf Deutsch, Organigramm? Ja. Sagt das etwas? Ja. Gut, okay. Ein Organigramm gemacht mit 120 Möglichkeiten, um sich in der Gemeinde einzusetzen. Und das habe ich den Gemeinden allen verteilt mit einem Abschnittmasche, wo man abschneiden kann, mit Namen und was man für was man sich engagieren will. Also in diesen 120 geht es vom Gottesdienstleiten, Predigt, Gartenarbeit für die Gemeinde, Holz bei den Armen, Kleider für die Drittwelt und so weiter. Also ganz, ganz Verschiedenes. Auch Hilfe für Kinder, die in der Schule Mühe haben. Wer will Mathematikkurse geben, wer Französischkurse, wer Deutschkurse und so weiter. Ne? Also 120 Möglichkeiten. Und es ist wunderbar zu sehen, du, wie die das ernst genommen haben. Und jeder praktisch 1 bis 5 Sachen angekreuzt hat und sagt, da will ich mitmachen. Und dann waren die Ältesten waren natürlich ganz einverstanden mit dem. Und dann haben alle sich engagiert in dem während einem Probejahr. Und während diesem Probejahr konnten sie wissen, wie besser machen. Oder wenn sie merkten, diese Gabe habe ich nicht, konnten sie einfach aussteigen und sagen, okay, diese Gabe habe ich nicht, kein Problem. Gell? Steigt mal aus, probiert was anderes. Und da hat es verschiedene Gebiete gegeben dabei, wo wir dann auch dann eine Schulung eingeführt haben. Das war zum Beispiel zum Anzukreuzen, Besuche bei den Kranken im Spital. Okay, da kamen die Zettel zurück, waren 15 Leute, die das machen wollten. Haben wir natürlich Kurse gegeben für diese 15, wie man Kranke besucht, was für Texte es gibt, was für eine Haltung man zu haben hat, wie das mit der Seelsorge aussieht, mit der Krankheit. Ne? Und da kann man spezifisch arbeiten und Verantwortung geben. Und dann von jedem von diesem Gebiet wurde nach 1-2 Jahren einer von denen verantwortlich für dieses Gebiet. Und da kannst du dich dann alles zurückziehen. Und so kannst Arbeit ins Rollen bringen, schauen, dass die Schulung da ist, Mut machen und dich zurückziehen. Eigentlich Pionierarbeit ist für mich immer das. Alles anfangen und sofort beten und merken, welchen Bruder kann ich da einsetzen, der das weiterführt. Ja? Und dann kannst du immer wieder zurückziehen, anfangen zurückziehen. Noch eine Frage?
Ja. Du hast gesagt, dass du dich um bestimmte Gläubige speziell kümmert hast. Nach welchen Maßstäben suchst du dir diese raus?
Ja. Einer von den Maßstäben jetzt, oder? Ist, wenn ich sehe, dass sich niemand kümmert drum. Ne? jetzt wo Gemeinden da sind. Am Anfang war es einfach, sich kümmern von jedem, der zum Glauben kam.
Ja, aber dein Tag hat auch nur 24
Stunden. Ja, ja, genau. Und am Anfang habe ich auch nur etwa im Ganzen 10 Leute geschult von der Pionierarbeit. Und ich war froh, dass dann die Bekehrungen nicht zu schnell kamen. Aber ich hatte dann während der ersten Jahren, wo Bekehrten waren, war es zum Glück, konnte ich schulen während dem ganzen Tag, weil verschiedene Arbeiter Nachtschicht hatten, die konnte ich nachmittags schulen. Andere haben Morgenschicht, die konnte ich auch nachmittags. Andere Nachmittagsschicht, die konnte ich am Morgen schulen. Und andere nachts. Ich kam praktisch nie einen Abend vor Mitternacht nach Hause in dieser Zeit. Und schulte nur Einzelne. Aber mit Einzelschulung hast du sofort mit dabei Seelsorge. Oder? Weil ein Einzelner öffnet sein Herz, du siehst seine Probleme. Und du kannst in kurzer Zeit, kommst du auf das Wichtigste. Sobald du eine Gruppe schulst, bleibst du am Stoff. Und bist nicht voll auf der Person. Und wenn du einen einzeln schulst, dann hast du Person und Stoff miteinander. Das Gewicht für mich im Dienst ist immer der Mensch, gell? Und dann von dem Mensch weg, den ich vor mir habe, was ist jetzt für diesen Mensch wichtig, in dem was ich, wie kann ich ihn weiterführen?
Du sagst jetzt aber nicht, wir brauchen Evangelisten, also wir schauen... Da wäre vielleicht der günstiger oder so, dann nicht.
Nicht so. Also auf diesem Zettel war auch zum Beispiel, wer evangelisieren will, als Evangelist, oder? Und dann haben wir auch verschiedene, die in der Gemeinde, oder wir haben auch solche gesehen, wo die Gabe gezeigt haben, durch dem, dass sie evangelisieren, oder? Denen wir dann gesagt haben, du, ich glaube, wir sollten dich noch ein bisschen schulen als Evangelist. Du hast die Gabe, wir müssen da arbeiten. Ja. Es ist mehr ein auf, ich weiß nicht, ob es durchgeht, aber ein aufeinander hören, weißt, und miteinander reden. Zum Beispiel solche, die auf den Straßen gepredigt haben und so, dann treffe ich sie nachher und sage, du, und bete mit ihnen, Marien Mu, und sage, das war also super. Oder wenn ich, oder andere, wo ich merke, du, das haut gar nichts. Da gehe ich auch zu ihnen und sage, du, also, ich glaube, es ist nicht wirklich das deine Gabe. Ja. Aber solche Situationen, du spürst es genau, du brauchst eine tiefe Gemeinschaft mit den Menschen, dass du so weit gehen kannst mit. Aber ich weiß, sie sind auch so mit mir. Ja? Sind auch so mit mir. Wenn ich heute Abend da bin, dann weiß ich jetzt auch, dass zum Beispiel heute Abend über 60 zusammen sind zum Beten für diese Stunden. Sie beten nicht nur für Evangelisation, sie kennen meinen Dienst und haben sich jetzt getroffen heute Abend. Ich habe ihnen einen Brief gelassen, den sie fotokopiert haben mit den Anliegen für dieses Wochenende. Aber die Beziehung ist Freundschaft. Ja? Ja.
Du sagst, ihr arbeitet als Team zusammen. Wie sieht es aus? Wohnt ihr zusammen? Lebt ihr zusammen?
Ja, also das, wenn du Geduld hast bis morgen, ist das eine ganze Stunde auf dem Teamleben. Ja, ganz wichtige Frage. Ja.
Hast du was geschrieben in Französisch oder in Deutsch? Oder hast du ein Büchlein oder also ein Kassette oder so geschrieben?
Ja, es hat zwei Verlage haben mich gefragt, für ein Buch zu schreiben über Gemeindebauarbeit. Ne? Da habe ich gefunden, das Neue Testament ist super. Und ich habe wirklich Angst, dass ich nicht etwas Besseres hinbringe. Ja, also ich werde nicht schreiben. Denn jede Gemeindearbeit und Gemeindebauarbeit ist sehr...